Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Wann ist deutscher Nationalfeiertag? Na klar, am 17. Juni. Jetzt denkt ihr euch so, Moment, hat der nicht mal alle Latten am Zaun? Deutscher Nationalfeiertag ist ja wohl klar der 3. Oktober, Tag der deutschen Einheit. Und natürlich habt ihr dann recht. Aber bis zu dieser deutschen Einheit war der 17. Juni Nationalfeiertag. Und zwar in der Bundesrepublik, in Gedenken und Erinnerung an den Kampf und die Opfer, die die Menschen in der DDR gebracht hatten. An eben jenem 17. Juni, beim DDR-Volksaufstand 1953. Heute ist der 17. Juni immer noch ein nationaler Gedenktag und wir fragen uns heute auch, was eben damals eigentlich los war. Am 17. Juni vor 70 Jahren 1953.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Es gibt ja zum Beispiel, Matthias, auch in Berlin noch die Straße des 17. Juni.
Ja, und wenn ich an diese Straße denke, dann habe ich vor meinem geistigen Auge ein etwas auf alt gemachtes Straßenschild.
Ja, das
ich
stimmt.
Ich habe vor Augen die berühmte Fanmeile bei der Fußball-Weltmeisterschaft mit Hunderttausenden von begeisterten stimmt. Fußballfans. Mhm. Und es ist in der Nähe vom Brandenburger Tor.
Ja, stimmt, glaube ich, alles.
Ja, super.
Das schon mal vorweg, es war wirklich viel los in Berlin eben auch im Rahmen dieses DDR-Volksaufstands, aber eben nicht nur in Berlin. Es ist ja eben der DDR-Volksaufstand und es ging in wirklich vielen Städten zur Sache. Leipzig, Rostock, Wismar, Dresden, Halle und zum Beispiel auch, Matthias, Gotha in Thüringen, wo wir demnächst zufälligerweise aufschlagen werden.
Und weißt du was? Ich habe sogar das Datum parat.
Sehr
schön. Es ist der 26.06.
Schon
dort
ganz
werden
bald,
wir
ja.
um 19 Uhr in der Stadthalle aufschlagen, uns über die jungen Pioniere auseinandersetzen und informieren. Und wir haben dazu ein Anmeldeportal aufgebaut unter dlfnova.de. Da kann man sich anklicken und anmelden und kriegt auch eine Bestätigung und dann sehen wir uns. Wir freuen uns.
Gotha 1953, da hatten Arbeiter gestreikt und eine Fabrik besetzt übrigens und konnten dann nur unter Androhung des Schusswaffengebrauchs von der Roten Armee da praktisch rausgezwungen werden. Matthias, so etwas, ne? Fabrikbesetzung, große Streiks, Proteste, Menschen auf den Straßen, das passiert nicht alles aus heiterem Himmel. Also was war da so los Anfang der 50er Jahre in der DDR?
Also ganz entscheidend war sicher die zweite Parteikonferenz der SED 1952 und wir müssen auch trotzdem noch ein kleines bisschen vorher gucken, nämlich 1949. Da werden sozusagen parallel die DDR, die Deutsche Demokratische Republik und die Bundesrepublik Deutschland gegründet. Die DDR war Teil des Ostblocks, sie war abhängig von der UdSSR. Dort herrschte Stalin allmächtig. Er wollte den gesamten Ostblock zu einer Art Abklatsch der Sowjetunion machen, also Sowjetisierung durchführen. Das heißt, Stärkung einer einzigen alleinbestimmenden Partei, nämlich in der DDR war das dann die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, die SED. Mhm. Der Staat sollte mehr Macht bekommen auf Kosten der individuellen Freiheiten und der starke Mann an der Spitze der SED und auch des Staates, das war damals Walter Ulbricht.
Mhm. Wer war das eigentlich nochmal? Haben wir jetzt schon tausendmal gehört, den Namen Walter Ulbricht, der starke Mann der DDR ganz zu Beginn. Wer war das?
Ja, er ist so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, ehrlich gesagt. Mhm. Also geboren wurde er in Leipzig 1893. Er hatte ein sozialdemokratisches Elternhaus. 1912 wurde er natürlich auch SPD-Mitglied. Das war sozusagen logisch. Er schloss sich sehr schnell dem linken Flügel um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht an. Er war Soldat im Ersten Weltkrieg. Er ging 1917 zur unabhängigen sozialdemokratischen Partei Deutschland. Das waren diejenigen, die die Kriegskredite verweigert haben. 1920 dann von dort aus zur KPD. Da wird er Agitator. Er hat Auftritte bei Kongressen. Er hält Straßenreden auf umgedrehten Bierkästen. Er wird Abgeordneter im Sächsischen Landtag und schließlich 1928 auch Reichstagsabgeordneter. Und gemeinsam mit Erich Mielke, das ist der spätere Stasi-Chef der DDR, ist er beteiligt am Polizistenmord am Berliner Bülowplatz im Sommer 1931. Und das hat ihm zeitlebens große Schwierigkeiten bereitet, weil das war polizeikundig und das wusste man. Anfang Oktober 1933 musste er dann emigrieren nach Moskau. Dort bleibt er bis 1945 und wird dann im Auftrage Stalins mit der sogenannten Gruppe Ulbricht nach Ost-Berlin geschickt, um die DDR aufzubauen und eben den Einparteienstaat.
Okay, jetzt haben wir im Schnellverfahren die DDR-Gründung und Walter Ulbricht gemacht. Aber du sagtest ja, Matthias, für den Volksaufstand dann 1953 ist diese zweite Parteikonferenz der SED so wichtig gewesen, 1952. Also gutes Jahr vorher. Was wurde da beschlossen?
Ja, da wurde ein Satz gesagt, der sozusagen für Angst und Schrecken sorgte, nämlich der planmäßige Aufbau des Sozialismus. Das bedeutete, es gibt einen Plan für Aufgaben und vor allem für Tempo, das die Wirtschaft und die Gesellschaft einhalten muss. Und die SED, die bekommt eine noch größere Rolle. Sämtliche Bereiche des öffentlichen Lebens werden durch sie kontrolliert und werden davon auch betroffen sein. Die Produktionsmittel dürfen nicht mehr im privaten Besitz bleiben. Es wurde Druck aufgebaut gegenüber den Bauern und den Gewerbetreibenden. Sie mussten mehr Abgaben an den Staat bezahlen, mehr Selbstständige stellten daraufhin die Betriebe ein. Und in der Öffentlichkeit begann gleichzeitig eine Propagandaschlacht gegen Selbstständige. Und sie wurden für wirtschaftliche Probleme, die es in der DDR gab, allein verantwortlich gemacht.
Wir sind hier ja wirklich in der Anfangszeit der DDR, ne? Anfang der 50er Jahre, eine Zeit, in der sich dieser junge Staat erstmal noch zurecht ruckeln muss. Und dazu gehört natürlich auch, dass man sich erstmal im Verhältnis zum Nachbarn einruckeln muss, ne? Also zur Bundesrepublik da nebenan im Westen. Es war kein gutes Verhältnis. Sollte es ja nie wirklich werden, aber gerade anfangs war es schwierig.
Es war schlecht, das muss man ganz eindeutig sagen. Beide Staaten erhoben nämlich den Anspruch, für alle Deutschen zu sprechen. Anfang März 1952 gab es dann obendrein die Stalin-Note, die berühmte. Die UdSSR bot darin den Westmächten Verhandlungen über eine deutsche Wiedervereinigung an. Aber, und das war der Haken an der Sache, Gesamtdeutschland musste dann neutral sein. Und dieser Haken wird vom Westen als Propaganda abgetan. Die Westintegration, die war im Westen schon so weit fortgeschritten und politisch gewünscht, dass das nicht mehr rückgängig zu machen war. Und hinter den Kulissen gab es eben auch im Westen Debatten, zwar über ein wiedervereinigtes und neutrales Deutschland, aber die Ablehnung war klar. Es würden auf Dauer dann als logische Konsequenz zwei deutsche Staaten geben. Und daraufhin gibt dann Stalin sozusagen das Kommando oder das grüne Licht für den Aufbau des Sozialismus. Und das wurde dann auf dieser berühmten SED-Parteikonferenz auch beschlossen.
Das also mal so als kurzen Überblick zur Anfangszeit des geteilten Deutschlands. Jetzt sind wir aber heute beim Volksaufstand, Matthias, 1953. Was war dann der Auslöser, dass es wirklich auf die Straßen ging?
Das ist ziemlich profan. Aber am 30. Juni 1953 wurde Walter Ulbricht 60.
Aha.
Und sozusagen zu diesem Ehrentag konnte man jetzt sagen, wollen wir die Arbeitsnorm um 10% erhöhen. Die Arbeitsnorm war die Vorgabe über zu erbringende Produktivität und Produktion. Mhm. Gleichzeitig aber, und das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, sollten die Löhne nicht erhöht werden. Und das wiederum war eine Verschlechterung, und zwar eine drastische Verschlechterung der Lebensbedingungen für die Arbeiter in der DDR.
Die sollten mehr arbeiten, aber das gleiche Geld dafür kriegen.
Genau, und dadurch auf diesem Umweg sozusagen die ökonomischen Probleme in der DDR lösen helfen. Das aber war für die Menschen in der DDR natürlich eine schwere Provokation. Das war für die Menschen nicht hinnehmbar und ein letzter Funke am Vorabend des Aufstands.
Und das Feuer, das dieser Funke dann ausgelöst hat, von dem erzählt uns jetzt Grit Eggerichs.
10 Uhr und 11 Minuten. Wir stehen auf dem Geländer des S-Bahnsteiges Potsdamer Platz auf der westlichen Seite. 10 Uhr und 11 Minuten. Jubel aus 5000 Kehlen der Demonstranten.
1953 war die Grenze zwischen Ost- und West-Berlin noch durchlässig. Menschen wohnten im Westen und gingen im Osten arbeiten und umgekehrt. Reporter des Rundfunks im amerikanischen Sektor, kurz RIAS, berichteten am 17. Juni von Demonstrationen in der Ostzone.
Hier ist RIAS Berlin, eine freie Stimme der freien Welt.
Die SED-Regierung in Ost-Berlin wollte verhindern, dass der Westsender in der DDR gehört wurde. Mit Verboten und mit Störsendern. Aber das funktionierte schlecht.
Man hörte und man hörte und man konnte sich gar nicht satt genug hören. Der Reporter hat das auch sehr emotional rübergebracht. Er war selbst überrascht, glaube ich. Und ich habe so ein bisschen eine heimliche Freude in seinem Kommentar wohl entdeckt.
Brunhilde Twarock aus Bitterfeld ging damals noch zur Schule. Der Aufstand begann zwar in Berlin, aber kurze Zeit später waren in vielen Städten, auch in den kleineren, Menschen auf der Straße und protestierten. Daran waren die Berichte des RIAS nicht ganz unschuldig.
In Chemnitz demonstrierten die Arbeiter. In Thale, in Halberstadt, in Eisleben, Nordhausen, Sangerhausen, Saalfeld.
Natürlich werden Leute ermuntert, wenn sie hören, dort, dort, hier, dort, überall lodert's. Aha. Also dann müssen wir uns einklinken.
Wolfgang Schmidt war 1953 Student in Leipzig. Den RIAS haben fast alle gehört, sagt er. Selbst viele, die mit dem Sozialismus und der SED einverstanden waren. Denn was in den DDR-Medien lief, war als Info kaum zu gebrauchen.
Das Lied voller Herrlichkeit kündet, von Schönheit, von Liebe und Licht.
Das Ende des Krieges war erst 8 Jahre her. Der Wiederaufbau in den Westzonen und in der Bundesrepublik lief prima. Die Menschen merkten deutlich, dass es aufwärts ging. In der DDR war das ganz anders. Walter Ulbricht hatte im Sommer 1952 den sogenannten planmäßigen Aufbau des Sozialismus verkündet. Was und wie produziert wurde, das sollte der Staat bestimmen.
Diese Zeit braucht deine Hände. Halte dich nicht fern.
Bauern wurden gezwungen, in Produktionsgenossenschaften einzusteigen. Private Kleinunternehmer drangsaliert oder mit erfundenen Anschuldigungen angeklagt und ins Gefängnis gesteckt. Die SED drängte den Bürgerinnen und Bürgern ihre Politik mit Gewalt auf. Und sie brauchte viele Hände, die Wohnungen, Lehrsäle und Krankenhäuser bauten. 1953 sollten Bauarbeiter bei gleichem Lohn noch mehr arbeiten. Wer sich dem nicht beugen wollte, hatte zwei Möglichkeiten: abhauen in den Westen oder protestieren. Walpurgis Brückner Kurt war Mitte 20, Schauspielerin in Leipzig und kriegte am 17. Juni einen Anruf von ihrem Mann. Er käme später nach Hause.
Da sage ich, wieso? Da sagt er, ja, weißt du denn nicht, was los ist? Nein, sage ich, ist was Besonderes. Ja, sagt es, Revolution.
Arbeiterinnen, Künstler, Studentinnen, Leute aus allen Schichten demonstrierten in Leipzig. Die Demo zog über den Ring, so wie ein Vierteljahrhundert später, im Oktober und November 1989. Neben dem alten Rathaus in der City von Leipzig stürmten Jugendliche ein provisorisches Parteigebäude, den Pavillon der Nationalen Front.
Sämtliche Bücher flogen hinaus, Scheiben klirrten, Stühle zerbarsten. Plötzlich stand das Häuschen auf dem Platz in Flammen.
Beim Durchmarsch durch die Ritterstraße erschienen drei Kübelwagen mit Volkspolizei. Zwei wurden umgekippt, die Fopo entwaffnet und entkleidet und die Waffen am Rinnstein zerschlagen. Der dritte Wagen entfernte sich, als der Ruf ertönte, Deutsche dürften nicht auf ihre Brüder schießen.
Schauspielerin Walpurgis war mit einem Freund ihres Mannes nachmittags in einer Kneipe in Eutritsch, etwas außerhalb der City. Da wurde schon das Ende des Kommunismus gefeiert.
Die Leute lachten, die waren aufgedreht. Sie gaben an, dass sie Bonzen verkloppt haben und dass nun die Herrschaft zu Ende wäre und so weiter. Es war, das kann man nicht nachmachen. So eine Stimmung, eine Euphorie, die also unsagbar war. Und der Freund von meinem Mann, der Jurist, der sagte, bitte haltet euch zurück. Noch ist der Tag nicht zu Ende.
Gegen 16 Uhr verkündeten die Sowjets das Kriegsrecht. In Leipzig und 166 weiteren Landkreisen der DDR. Sie schickten Panzer. Tausende Menschen wurden festgenommen. Etwa 50 Menschen starben. Der Volksaufstand war am Abend des 17. Juni niedergeschlagen und vorbei.
Der 17. Juni 1953. Unsere eine Stunde History-Reporterin Grit Eggerichs über den Volksaufstand in der DDR. Und was wir da eben gehört haben, wollen wir jetzt auch nochmal vertiefen im Gespräch mit Stefan Wolle. Er ist Historiker und Leiter des DDR-Museums in Berlin. Hallo, Herr Wolle.
Hallo.
Worum geht es eigentlich an diesem 17. Juni, Herr Wolle? Denn wir haben da zuerst ja die Anhebung der Arbeitsnormen, also mehr Arbeit für gleich viel Geld. Das bringt die Leute auf die Straßen, das versteht man. Aber das allein wäre ja vielleicht noch nicht grundgleich, den Rücktritt der Regierung zu fordern und freie Wahlen und was da alles so aufkommt. Also worum ging es eigentlich?
Es ging um viel mehr. Die Normenfrage und die anderen ökonomischen Fragen waren nur der Funke im Pulverfass. Nach Stalins Tod begann eine neue Richtung in der Deutschlandpolitik und die Ulbricht-Führung, damals also der SED-Parteichef und seine Anhängerschaft, wurden nach Moskau vorgeladen und es wurde ihnen in die Feder diktiert, dass bisher alles falsch gemacht wurde. Und sie kamen nun zurück nach Berlin und mussten das veröffentlichen und das taten sie eben auch. Am 11. Juni stand das in den Zeitungen und die Leute schüttelten nur den Kopf. Die Partei, die immer Recht hatte, die übte auf einmal massive Selbstkritik. Das betraf viele Punkte. Das betraf die Kirchenpolitik, eine sehr antikirchliche Politik. Das betraf die Politik gegenüber dem Mittelstand, gegenüber Handwerk- und Gewerbetreibenden. Das betraf die Landwirtschaft, die Zwangskollektivierung. Das wurde alles zurückgenommen, aber ein Punkt eben nicht, nämlich die angekündigte Normerhöhung um 10%. Und da waren die Leute so tüchtig sauer und sagten, wenn die Regierung sowieso wankt und wenn die so viel falsch gemacht haben, dann müssen die halt zurücktreten. Wenn wir so viel Fehler im Beruf machen, dann werden wir auch rausgeschmissen. Weg mit der Regierung. Und das verschärfte sich eben in den Tagen vom 15. und 16. Juni. speziell die Normenfrage. Und das spielte sich zunächst mal alles ab in der Stalinallee, heute Karl-Marx-Allee. Und da legten am 16. Juni, also am Vorabend, die Bauarbeiter die Arbeit nieder. Aha. Und marschierten in geschlossener Formation quer durch Berlin zur Regierung, zum Haus der Ministerien. Und da explodierte die Situation schon. Und genau da stand auch einer der Redner auf, ein Bauarbeiter. Man weiß gar nicht, wer es war, das ist nie festgestellt worden. Und er rief in die Menge, es geht hier gar nicht mehr um die Normen und hier sind auch nicht bloß die Berliner Bauarbeiter, hier demonstriert ganz Berlin und die ganze Ostzone gegen die Regierung, wir fordern Generalstreik.
War das denn so? Waren tatsächlich alle DDR-BürgerInnen auf den Straßen und dann unterwegs oder waren doch die Arbeiter die Kernzelle des Ganzen sozusagen?
Im letzten Mann ist eben doch die organisierte Arbeiterschaft, die auch diese Tradition hatten, des Streiks und des Generalstreiks auch. Das hat es in Deutschland ja schon 1920 gegeben, Generalstreik. Das war genau diese Tradition. Aber das war so besonders gefährlich für die Regierung. Die behaupteten ja immer, sie seien eine Arbeiterregierung oder eine Arbeiter- und Bauernregierung. Und dass nun gerade die Arbeiterschaft in Massen die Arbeit niederlegte, streikte in den Großbetrieben. Da verbreitete sich schon diese Generalstreikparole. Auch, muss man jetzt mal sagen, auch durch die westlichen Rundfunkmeldungen, insbesondere durch den RIAS. Dem wurden dann anschließend die Schuld in die Schuhe geschoben. So hätte alles der RIAS organisiert und so. Aber mal zurück zu den Tatsachen. Also am Abend des 16. kursierte überall in Berlin die Generalstreikparole. Und tatsächlich war es in Berlin, also in Ost-Berlin, und in hunderten Städten der DDR so, dass die Frühschicht ihre Arbeit nicht antrat, sondern sich auf dem Werkshof versammelte oder in großen Betriebshallen, Streikkomitees wählte und Forderungen zu Papier brachte. Diese Forderungen, sie sind sehr interessant, die sind natürlich damals dann auch gesammelt worden von der Stasi, sind in der Regel eine Mischung aus typischen Gewerkschaftsforderungen, das heißt keine Normerhöhung und runter mit den Preisen. Mit dieser ökonomischen Forderung, darin mischten sich sofort also zentrale politische Forderungen, Rücktritt der Regierung, freie Wahlen und Aufhebung der Zonengrenze, also dies war schon gesamtdeutsch. Und dieser Arbeiteraufstand, wie er dann sehr oft auch genannt wurde, verwandelte sich innerhalb weniger Stunden in eine allgemeine Volksrebellion, wo sich überall in den Städten spontan die Leute anschlossen, von den Schulkindern über die Hausfrauen bis zu Arbeitern aus kleineren Betrieben. Das ist also der typische Vorgang. Vor allen Dingen die Arbeiter marschierten dann aus den Betrieben raus, in die Städte hinein. Das war in Leipzig so, in Halle, in Dresden, in fast allen großen Städten. In Jena war das auch sehr dramatisch, in Görlitz. Dass in einigen Städten sogar regelrecht die Macht übernommen wurde von zentralen Streikkomitees, weil auch die Macht, der Machtapparat, das betraf sowohl den SED-Apparat, den Parteiapparat, als auch Polizei, Staatssicherheit, waren vollkommen desorientiert. Es kam nicht nur vollkommen überraschend, sie wussten auch nicht, wie sie sich verhalten sollten.
Das wäre unsere Sicht der Dinge. Vielleicht auch die Sicht der Menschen, die damals beteiligt waren, vom Arbeiteraufstand zum Volksaufstand. Aber Sie haben es ja schon angedeutet, die SED hat noch am selben Tag das Ganze versucht umzudeuten, von wegen RIAS und so, die faschistischen Kräfte aus dem Westen hätten das alles angestachelt. War das die offizielle Erzählung dann in der DDR?
Ja, schon am nächsten Tag meldete sich dann der Ostrundfunk und die DDR-Zeitung und veröffentlichten die These vom faschistischen Putsch. Also es, was da sich abspielt, war genau das Gegenteil von Putsch. Das war vollkommen unorganisiert, vollkommen spontan. Ein Putsch ist ja genau das Gegenteil. Also weder war es faschistisch noch ein Putsch. Aber das war die offizielle Lesart und zwar immer viele Jahre hinweg. Das hat die SED-Geschichtsschreibung bis 1989 auch nicht geändert. Mhm. Manchmal hieß es dann konterrevolutionärer Putsch. Aber diese Putsch-These, die von der großen Mehrheit der Arbeiter angeblich zurückgewiesen wurde, die blieb, wenn überhaupt darüber geredet wurde, erhalten. Es war ja das Tabuthema Nummer eins. Das saß ja den führenden Leuten der SED bis zum bitteren Ende immer an Knochen. Ja. Und die sagten sich immer, geht das eines Tages wieder los? Die wussten ja im Grunde, so ruhig das alles nach außen aussieht, im Grunde ist das Volk gegen uns, die Bevölkerung, jedenfalls in ihrer großen Mehrheit. Wir haben, klar, wir haben unsere Anhängerschaft, aber eine große Mehrheit der Bevölkerung ist im Grunde gegen diesen Staat und gegen dieses System.
Darf ich Sie mal fragen, Herr Wolle? Sie haben ja selbst auch als Historiker in der DDR gearbeitet und an der Humboldt-Uni Geschichte studiert. Was durfte oder konnte man denn da so denken oder sagen oder schreiben?
Also, ja. Denken konnte man erstmal, was man wollte.
Ja, das ist schon mal gut.
Und sagen konnte man so gut wie überhaupt nichts.
Ja.
Wer da Geschichte studierte, wie ich zum Beispiel, der war klug beraten, sich tief in die Vergangenheit zu flüchten und da zu vergraben. Ich habe also ganz bewusst dann das Mittelalter gewählt als meine Spezialstrecke, mein Spezialgebiet. Und da konnte man eigentlich richtig wissenschaftlich arbeiten und auch eine Menge lernen. Offiziell stand in den Geschichtsbüchern so gut wie gar nichts über diese Ereignisse. Nur ein paar Phrasen und immer wieder diese gleichen Phrasen: vom Westen organisiert, faschistischer Putsch. Dann stand angeblich das Ostbüro der SPD dahinter. Die hatten schon Informationen aus dem Osten, aber kein Mensch ahnte noch ein, zwei Tage vorher, was sich da abspielen würde. Alle diese Organisationen, die tatsächlich im Osten tätig waren, noch die Geheimdienste, noch irgendjemand anders, auch die Staatssicherheit hat nicht geahnt, was da auf sie zukommt. Natürlich hatte nach dem 17. Juni, hatte Ulbricht tatsächlich als Person und auch das SED-Regime seine Macht irgendwie gefestigt. Denn zwei Dinge waren klar. Das eine habe ich schon gesagt. Das eine war, dass die große Mehrheit, speziell also die Arbeiterschaft und auch die Bauern, gegen die SED waren und gegen das Regime. Aber andererseits war genauso klar, dass dieses Regime unstürzbar ist, solange die Sowjetunion und speziell die sowjetische Besatzungsmacht ihre schützende Hand über sie hält.
Es sind ja auch genügend Leute im Knast gelandet in dieser Zeit.
Danach begann eine große Verfolgungskampagne, sehr viele Leute verhaftet, die da irgendwie sich hervorgetan hatten als Redner. Manche wurden spontan schon von den Russen verhaftet und standrechtlich erschossen. In Magdeburg, in Jena, in anderen Städten, auch in Berlin. Das machten die Russen zur Einschüchterung, um die Leute einzuschüchtern und ihm sagen, was euch blüht, wenn ihr hier gegen den Staat rebelliert, dann werdet ihr sofort an die Wand gestellt. Da gab es einige Fälle dieser Art, die wurden dann auch am nächsten Tag schon in Plakaten ausgehängt. Dann hingen in der Stadt große Plakate, standrechtlich erschossen wurden und dann kamen die Namen der Erschossenen. Und dann begann also eine lang andauernde juristische Verfolgung. Viele Leute sind da zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt worden. Die wurden dann in der Regel Ende der 50er Jahre amnestiert oder aus dem Knast entlassen.
Historiker Stefan Wolle war das bei uns in einer Stunde History über den 17. Juni und das, was da noch kommen sollte. Danke fürs Gespräch, Herr Wolle.
Okay.
Wir haben ja eben ganz gut gehört, Matthias, wie schnell dann in der DDR diese Erzählung aufgezogen wurde, es war eben der Westen schuld. Ne? Also der Westen hätte das alles irgendwie angezettelt, den Volksaufstand. Was hat denn aber dieser selbige Westen dazu gesagt? Fangen wir mal mit der Bundesrepublik an.
Also die Reaktion in Bonn, damals Hauptstadt der Bundesrepublik oder provisorische Hauptstadt, war sozusagen gleichermaßen Empathie und Empörung.
Mhm.
Die Radiostationen, allen voran RIAS, das war das Radio im amerikanischen Sektor.
Ja, die waren ja ganz besonders schuld, wie wir gerade gehört haben.
Genau,
ja.
Und die berichteten tatsächlich rund um die Uhr mit Reportagen von eben jenem 17. Juni.
Wir wissen, dass ihr Angst habt. Deshalb schießt ihr. Und ihr schießt auf den Räuberinde. Aber auch wenn man am Heimverhältnis schießt, sollte mir das Schule gelernt haben, dass Kirchschläger, Frauen und Kinder treffen. Sollt ihr weitermachen, lasst das Schießen sein. Ihr werdet eines Tages dafür zur Verantwortung gezogen.
Schüsse am Potsdamer Platz. Wir können von hier aus nicht beobachten, wohin geschossen wird und ob diese Schüsse aus russischen oder von Karabinern der Volkspolizei stammen.
Aber so sehr man sich auch aufregte und empörte, die offizielle Politik in Bonn, die konnte wenig dagegen machen, weil das alles auf dem Gebiet der DDR stattgefunden hat. Also es gab keine Eingriffsmöglichkeiten. Besonders bedrohlich war das aber natürlich trotzdem für die Westberliner Bevölkerung, denn sie hatten Angehörige dort drüben, wie man damals sagte, die beteiligt waren an dem Aufstand. Und sie hatten natürlich alle Angst, zumal in Berlin, vor einer weiteren Eskalation eines, sagen wir dann mal, innerdeutschen Konfliktes. Und das konnte man dann auch eben sehen, dass der Aufstand mit Hilfe der Roten Armee niedergeschlagen wurde. Es gab anschließend viele Gerichtsprozesse mit teilweise wirklich drastischen Strafen.
Und der Westen jetzt größer gedacht mit London, Paris und Washington dahinter, wie hat der reagiert?
Sagen wir mal lautstark, aber eben auch hilflos. Niemand wollte tatsächlich eine direkte Konfrontation mit der Sowjetunion wegen der DDR wagen. Es gab, wie ich eben schon sagte, keine Möglichkeit einzugreifen. Man konnte nur sozusagen Klage erheben über die Unmenschlichkeit des DDR-Systems, über den Sozialismus im Allgemeinen und die daraus resultierenden Lebensverhältnisse im Speziellen. In wirklich dramatischen Wochenschauberichten wurde der Aufstand dann aber als Menetekel für Europa beschrieben.
8 schicksalhafte Tage für Berlin, vielleicht für Deutschland. Der Aufstand, ein Protest gegen die Herrschaft des SED-Regimes und ein Bekenntnis zur Wiedervereinigung, wurde durch Maschinengewehrfeuer und Panzer niedergehalten. Nicht nur in Deutschland herrschen Trauer und Empörung. Weit über den ganzen Kontinent hinaus horcht man auf. Die Menschen aller Nationen sind erschüttert von dem brutalen Vorgehen der Sowjets.
Und kurz danach wurde dann dieser 17. Juni 1953 zum westdeutschen Nationalfeiertag. Das war bis 1990, dann wurde es der 3. Oktober.
Wir schauen heute auf den 17. Juni, den Volksaufstand in der DDR im Osten unseres heute geeinten Landes. Aber vielleicht müssen wir an der Stelle nochmal weiter nach Osten schauen. Wir haben sie heute ja schon erwähnt, die Sowjetunion, und wir haben ihn heute auch schon genannt, ihren Diktator Josef Stalin. Schauen wir also nach Osten mit Historiker Mike Schmalzner von der TU Dresden. Hallo, Herr Schmalzner.
Wunderschönen guten Tag.
Vielleicht müssen wir dann erstmal grundsätzlich klären, Herr Schmalzner, welches Interesse hatte eigentlich die Sowjetunion an der DDR Anfang der 50er Jahre?
Na, sie hatte ein sehr großes Interesse an der DDR, anders etwa als an Ostösterreich, wo sie ja auch involviert war, auch Besatzungszone gewesen ist bis 1955. Die DDR war da ein bisschen anders gelagert, der Osten Deutschlands, weil hier gab es nochmal ganz andere strategische Interessen von Seiten der UdSSR, die sich mit ökonomischen Interessen verbunden haben. Es hatte etwas damit zu tun, dass Deutschland, Ostdeutschland in der Mitte Europas gelegen hat, dass sie hier eine 500.000 Soldaten, sowjetische Soldaten stationiert hatte und dass sie auf die DDR ökonomisch in ganz verschiedener Weise angewiesen war, vor allen Dingen über die Wismut, etwa für ihr strategisch ganz wichtiges Nuklearprojekt, wo faktisch Uran von der Wismut gewonnen worden ist für das eigene Atomwaffenprogramm in der UdSSR. Und darauf konnte man kaum verzichten. Das ist eine wichtige Prämisse gewesen, auch gerade Anfang der 50er Jahre.
Dann wird man in Moskau ja nicht wirklich zufrieden gewesen sein, als man gesehen hat, dass in der DDR dann auch schon vor dem 17. Juni die Wut der Leute auf die Regierung ziemlich groß wird und auch das Land ökonomisch in Schieflage gerät.
Ja, ganz im Gegenteil. Man war sensibilisiert, gerade nach dem Tod des Diktators, nach dem März 1953, als die neue Führung in Moskau daran ging, mit anderen Methoden und Instrumenten, etwa mit einer ganz anderen ökonomischen Ausrichtung, etwa das Land zu beleben, die Wirtschaft zu beleben, auch mit dem Gulag, mit dem Sklavenarbeitssystem anders umzugehen. Und da muss man natürlich aber noch einmal einen Blick zurückwerfen nach 1952, wo es die Sowjetunion aber mit gewesen ist, damals noch unter Stalin, die den beschleunigten Weg zum Sozialismus der SED-Führung, der DDR-Führung quasi mit oktroyiert hat, das mit gut geheißen hat und damit natürlich auch diese ökonomischen Probleme, die sich daraus ergeben haben, mit selbst auf den Weg gebracht hat. Jedenfalls bis Anfang 1953, bis sie mit diesem Weg selber dann gebrochen hat nach dem März 1953 und davon abgegangen ist, auf den beschleunigten Weg zum Sozialismus zu setzen, die Rüstungsindustrie in der DDR zu forcieren, die DDR zu veranlassen, eine eigene nationale Armee aufzubauen mit über 100.000 Mann, was ja Unsummen von ökonomischen, von finanziellen Mitteln verschlungen hat, einseitig auf die Schwerindustrie zu setzen, statt auf die Konsumgüterindustrie, eine schnelle Kollektivierung in den frühen 50er Jahren anzusetzen. Alles natürlich im zeitlichen Kontext der zweiten Parteikonferenz im Sommer 1952 anzusiedeln. Wie gesagt, mit dem schnellen Sprung hin zum Sozialismus. Und das hat man gesehen dann ab April 1953, dass das zu immensen Verwerfungen geführt hat im Osten Deutschlands. Und da gibt es ganz verschiedene Dokumente, ganz verschiedene Apparate der sowjetischen Administration, die in Ostdeutschland ja bestehen, sei es die SKK, sowjetische Kontrollkommission.
Also es wurde genau dokumentiert, was da los ist.
Es wurde genau dokumentiert, wie man diese Situation, diese Verwerfung, die ja nicht nur ökonomischer Art waren, wie die zu beurteilen sind, wie die zu analysieren sind. Da haben wir ganz verschiedene Dokumente seit April 1953, die eben belegen, es gibt eine horrende Westflucht. Ja, nicht nur von Mittelständlerinnen und Mittelständlern, von Intelligenz, auch von Arbeitern und, was die Besatzungsmacht insbesondere umtreibt, dass auch nicht wenige, und zwar Tausende von Grenzpolizisten, von Mitgliedern der Streitkräfte der DDR, das Land verlassen in Richtung Westen. Das ist alarmierend, dass Bauern, die kollektiviert worden sind oder kollektiviert werden sollten, das Land verlassen. Dass Mittelschichten, denen die Schrauben immer, die Daumenschrauben immer höher angezogen worden ist, mit vermehrter Steuer von Seiten der Regierung der DDR oder indem man ihnen die Lebensmittelkarten entzogen hat etwa, dass die auch auf dem Weg waren in Richtung Westen oder schon zum Teil geflüchtet waren. All das hat man sehr sorgfältig registriert. Es gibt da verschiedene Dokumente, unter anderem ein Dokument aus den Maitagen des Jahres 1953 des Bevollmächtigten des Innenministeriums, des sowjetischen Innenministeriums für Deutschland, für Ostdeutschland, der das in verschiedenen Kapiteln alles analysiert, mit Zahlen, mit Fakten und dann zu dem Schluss kommt, wir müssen hier um jeden Preis den Hebel umlegen. Wir müssen die SED-Führung, die DDR-Regierung veranlassen, geradezu zwingen, den Kurs zu ändern.
Aber es scheint mir trotzdem doch dann ein Riesensprung und Anfang der 50er auch ein Riesentabubruch zu sein.
Richtig.
Dann mit Panzern der Roten Armee am 17. Juni tatsächlich in Berlin einzurollen.
Das ist nicht unbedingt ein Widerspruch, weil diese Geschichte hat man so nicht erwartet. Das hat sich natürlich zum Bumerang entwickelt, dass man im Anfang Juni 1953 die SED-Führung nach Moskau beordert hat, den neuen Kurs, diese ökonomischen Kursänderungen, gesellschaftliche Kursänderungen, etwa auch im Kampf gegen die evangelische Kirche vor allen Dingen, also diesen Kirchenkampf abzubrechen, das alles denen oktroyiert hat und die DDR-Regierung, die SED-Führung geradezu ultimativ aufgefordert hat, in den nächsten Tagen, nämlich immer noch, wir sprechen hier von Anfang Juni, mit öffentlichen Kommuniqués den neuen Kurs, der von Moskau vorgegeben war, zu verkünden. Das hat natürlich dazu geführt, dass jetzt die eigenen Mitglieder, die eigenen Funktionäre der SED vollkommen überrollt worden sind. Denen ist nichts erklärt worden, nichts kommentiert worden. Und das ist natürlich als Offenbarungseid der SED-Führung, der DDR-Regierung so betrachtet worden von großen Teilen der Bevölkerung. Und daraus hat sich dann die Unzufriedenheit, die da war, wir reden hier von Streiks, die bereits im Dezember 1952 partiell jedenfalls aufgeflammt sind. Mhm. Und dass sich das dann in den entscheidenden Junitagen, das beginnt ja schon am 15., 16. Juni, dann potenziert und dann quasi explosionsartig am 17. Juni nicht nur in Ostberlin formiert.
Man liest dann, Herr Schmalzner, dass es auch Todesurteile durch sowjetische Gerichte gegeben habe. Das versteht mein völkerrechtliches Hirn aus dem Jahr 2023 überhaupt gar nicht. Wie konnte die Sowjetunion dann nach dem 17. Juni innerhalb der DDR überhaupt Gerichtsbarkeit ausüben?
Ja gut, da sehen Sie natürlich die eingeschränkte Souveränität der DDR. Die sowjetischen Militärtribunale, also die Sondergerichtsbarkeit der Sowjetunion, die gab es ja innerhalb von 10 Jahren, von 1945 bis 1955. Das heißt, die gab es nicht nur erst wieder eingeführt 1953 wegen des 17. Juni, sondern die gab es noch 2 Jahre länger. Und nach der Aussetzung der Todesurteile überhaupt zwischen 1947 und Januar 1950 sind Todesurteile gegen Deutsche zwischen 1950 und 1953 in größerer Zahl. Insgesamt sprechen wir von einer Zahl von 1000 verhängt worden. Wobei die geringste Zahl, und das lässt sich an zwei Händen abzählen, mit dem 17. Juni 1953 zu tun haben. Wir müssen ja hier etwas einschränken. Ja. Die Sowjetunion ist am 17. Juni nicht mit aller brutaler, gepanzerter Macht gegen Aufständische losgegangen. Es hat nicht Dutzende, Hunderte, Tausende Tote gegeben. Das hätte man natürlich auch tun können, wenn man mit aller Brutalität auf die Demonstranten losgegangen wäre. Das hat die Rote Armee, das hat die Sowjetunion auch nicht gemacht. Und was über viele Jahre, Jahrzehnte hinweg auch, ja, da hatte man natürlich die Belege nicht, die Quellen nicht, falsch, auch gerüchteweise ventiliert worden ist. Es hat auch nicht hunderte oder tausende SMT-Urteile in Zusammenhang mit dem 17. Juni gegeben. Wir sprechen hier von bis zu 70, insgesamt 70 SMT-Urteile im Kontext des 17. Juni. Die größte Zahl an Verurteilungen, die hat die DDR selbst vorgenommen, etwa 1800 bis 1954 etwa. Ja, aber nicht die sowjetische Seite, nicht die sowjetischen Militärtribunale. Das ist eine sehr geringe Zahl eher, von denen wir hier ausgehen müssen.
Mike Schmalzner von der TU Dresden über die sowjetische Rolle, sagen wir es so, in diesem 17. Juni, an diesem 17. Juni und auch den Jahren danach. Danke fürs Gespräch, Herr Schmalzner.
Dankeschön.
Man kann die DDR und den Volksaufstand 1953 also nicht wirklich ohne die Sowjetunion denken und ohne ihre Rolle im Großen Ganzen. Und da muss man sagen, Matthias, das galt eigentlich nicht nur für die DDR, sondern für den ganzen sogenannten Ostblock, ne? Also die Staaten des mittleren und östlichen Europas, die unter sowjetischem Einfluss standen. Und auch da gab es Aufstände, wenn auch 3 Jahre später als in der DDR.
Ja, zum einen gab es in Polen den berühmten Posener Aufstand im Juli 1956. Der war auch im Grunde genommen sehr gut vergleichbar. Es ging nämlich wieder um die wirtschaftliche Situation der Arbeiter und die schlechte Versorgungslage der gesamten Bevölkerung. Genau wie in der DDR 1953 wurden auch in Polen die Arbeitsnormen erhöht. Gleichzeitig gab es innerhalb der polnischen Arbeiterpartei Streit über den Wirtschaftskurs. Es gab also, sagen wir einfach mal, eine instabile Situation. Und das eskalierte dann und der Aufstand wird blutig niedergeschlagen am 28. Juni 1956. Es gab knapp 60 Tote und sehr, sehr viele Verletzte.
Dann bringe ich uns jetzt mal rüber nach Ungarn. Rund 3,5 Monate nämlich nach dem Posener Aufstand ist dort eben der berühmte Ungarn-Aufstand passiert. Haben wir auch schon mal eine Stunde History zugemacht. Was war da los?
Na, das war eher so eine gegen die Herrschaft der ungarischen Kommunisten gerichtete Aufstandsbewegung. Anfangs war es eigentlich mehr ein Studentenaufstand. Es ging um Freiheit. Es ging um Freiheit von der sowjetischen Bevormundung, um einen eigenen ungarischen Weg, sich möglicherweise auch dem Westen anzuschließen. Und es ging darum, demokratische Reformen durchzuführen. Und das war im Grunde genommen der Kanon, den man bei Aufständen bis 1989 immer wieder hören konnte. 1968 in der CSSR der berühmte Prager Frühling, 1980 in Polen mit Solidarność und eben 1989 mit den Montagsdemos in der DDR.
Also wenn Matthias das so beschreibt, wie er es eben getan hat, dann kann man diesen 17. Juni vielleicht auch nochmal in einem ganz anderen Licht sehen, in einem europäischen Licht nämlich. Also nicht nur als Meilenstein der deutschen Geschichte, sondern auch als Meilenstein europäischer Geschichte oder von mir aus zumindest osteuropäischer Geschichte. Denn was in Berlin, Rostock und Halle losging, ging dann, könnte man sagen, vielleicht in Posen, in Budapest und in Prag weiter. Sprechen wir mal drüber über die Idee mit Max Trecker vom Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas. Hallo Herr Trecker.
Ja, hallo.
Der Posener Aufstand, Herr Trecker, Polen 1956, 3 Jahre nach dem Volksaufstand in der DDR. Führt das eine zum anderen, kann man das sagen?
Im Nachhinein erscheint uns das so ex post. Mhm. Und der Aufstand von 1953 reiht sich ein in die anderen Ereignisse von 1956 oder auch 68, 70 und dann später noch die Solidarność-Ereignisse um 1980 herum. Genau. Wenn wir uns aber die Zeit selbst betrachten und das, was die Zeitgenossen sagen und wie sie das empfunden haben, dann wird es schwierig. Also gerade für 1953 in Ostdeutschland, weil der Aufstand vom 17. Juni mehr oder weniger untergegangen ist. Also man kann das sehr gut, eine Parallelität und gegenseitige Einflussnahme erkennen für die Ereignisse in Polen und in Ungarn im Oktober, November 1956. Mhm. Da gibt es direkte Bezugspunkte.
Aber also Polen zu Ungarn und andersrum, aber ohne den deutschen Bezug sozusagen.
Genau, und da spielt natürlich dieser Nachkriegskontext eine große Rolle. Also solche Ereignisse leben ja auch davon, dass sie immer wieder ins kulturelle Gedächtnis gerufen und reproduziert werden. Und das ist bei 1953 nicht so gut möglich gewesen. Das lief ja alles sehr, sehr dezentral ab. Mhm. Es gab nicht diese eine Führungsfigur zum Beispiel, die man quasi im Nachhinein auch märtyrerhaft hätte erheben können, wie Imre Nagy in Ungarn zum Beispiel. Und dass es in Deutschland geschah, spielt natürlich auch eine Rolle, weil Deutschland war nun mal das besiegte Land im Zweiten Weltkrieg. Und wenn da irgendwelche Ostdeutschen so kurz nach dem Ende des Krieges irgendeinen Aufstand machen, war das im gewissen Sinne auch verdächtig. Das war nicht das Gleiche, wie wenn das in Ungarn zum Beispiel passiert.
Also es war dann keine sozialistische Heldentat oder so.
Ja, aber auch für das westliche Ausland war das durchaus ein bisschen schwierig. Mhm. Und im Osten sowieso. Also ich meine, die polnische Öffentlichkeit hat natürlich noch sehr, sehr lange ein extrem belastetes Verhältnis zu einem Deutschen wegen der Ereignisse des Zweiten Weltkrieges. Es gibt natürlich auch die Grenzverschiebung nach Westen, die ja zum Beispiel von der DDR zwar 1950 anerkannt wurde, aber von der Bundesrepublik erst 1970. Und da ist natürlich große Angst vorhanden. Wenn in Deutschland sich irgendetwas bewegt, wird das erstmal nicht als positiv wahrgenommen, zum Beispiel aus polnischer Perspektive. Mhm. Und deswegen ist 53 nicht so relevant für den polnischen Kontext.
Verstehe ich. Aber Parallelen gibt es dann irgendwo ja trotzdem zwischen 53 Deutschland und Polen 56. Alleine zum Beispiel, dass die Arbeitsnormen in beiden Staaten erhöht werden sollten und die wirtschaftliche Misere in beiden Staaten.
Ja, sie haben natürlich ein ähnliches politisches System in beiden Ländern. Es gibt immer so graduelle Unterschiede. Aber beide sind erstmal stalinistische Regime, die extrem auf Zwang aufbauen und Unterdrückung von weiten Teilen der Bevölkerung und versuchen natürlich so eine Art Modernisierung nachzuholen mit den Methoden eines Repressionsstaates. Mhm. In der Wirtschaft ist es zum Beispiel so eine Art Zwangsindustrialisierung. Das ist in der DDR schwieriger als in Polen, weil die DDR eigentlich schon ein industrialisiertes Land ist. Aber die Maßnahmen und die Methoden, mit denen regiert wird, die ähneln sich sehr stark.
Sie haben ja selber schon gesagt, im Jahr 56 haben wir eben auch zwei Aufstände. Der Posener Aufstand, also in Polen, und der Ungarn Aufstand, der sogenannte. Die haben aber miteinander zu tun und haben auch aufeinander sich bezogen, sagen Sie?
Ja, beziehungsweise in Polen genauer der Oktober 56. Wenn es darum geht, Władysław Gomułka als Generalsekretär der Kommunistischen Partei Polens zu installieren.
Und das war dann der neue Mann an der Staatsspitze sozusagen?
Genau, der auch für einen gemäßigteren Kurs stand und für eine national-polnische Spielart des Kommunismus. Und die Situation eskaliert im Oktober 56. Es kommt zu extremen Spannungen mit der sowjetischen Führung. Und es steht auch kurz im Raum, dass die Rote Armee quasi in Polen einmarschiert und diesen Versuch beendet, der Destalinisierung in Polen. Aber da gelingt quasi eine Verhandlungslösung. Und in Ungarn gelingt diese Verhandlungslösung nicht. In Ungarn kommt es dann zur Militärintervention.
Und wussten denn zum Beispiel die Menschen in Ungarn, in Budapest, als die auf die Straßen gegangen sind, was ihre sozialistischen Brüder und Schwestern sozusagen in Posen vorher getan hatten? Gab es da Kommunikationsnetzwerke? Wusste man voneinander?
Ja, also im Detail sicherlich nicht, aber zumindest gerüchteweise ja. Und es gibt ja auch immer die Möglichkeit, über verdeckte Wege an westliche Pressematerialien zu kommen und so weiter. Aber was sie natürlich sehr gut wussten, ist quasi, wer Władysław Gomułka war und worum es hier eigentlich im Kern ging. Und dass es diesen direkten Bezug gab, sieht man allein an den örtlichen Räumen, in denen sich quasi die Revolution in Ungarn abspielt. Wenn Sie sich Budapest anschauen und die Demonstrationszüge am 23. Oktober, die gehen ja nicht irgendwo hin, sondern die treffen sich nicht zufällig, sondern sehr absichtsvoll am József Bem-Tér in Budapest. Und József Bem ist ein polnischer General gewesen, der 1848 auf Seiten der Ungarn gegen die Habsburger und gegen die Russen gekämpft hat, quasi im Unabhängigkeitskampf.
Das ist natürlich ein starkes Symbol.
Genau, ja.
Wir haben also in den 50er Jahren, Herr Trecker, eigentlich schon drei ganz, ganz große Ausbrüche der Unzufriedenheit, der Wut auf das System, auf die sozialistischen Systeme. Sie haben gesagt, in Schattierungen irgendwie sich ähnlich, wenn auch verschieden. Aber Sie haben eben auch schon angesprochen, dann die Solidarność-Bewegung, die Gewerkschaftsbewegung bis in die 80er hinein in Polen. Kann man das tatsächlich dann irgendwie alles in einer Reihe sehen oder können wir das nur von hinten tun?
Eigentlich nur von hinten. Also es gibt für Solidarność eigentlich einen anderen Aufstand in Polen, der noch relevanter ist. Das sind die Unruhen im Dezember 1970, die ihren Schwerpunkt eigentlich schon in der Danziger Werft haben. Und da sehen Sie halt natürlich auch eine personelle Kontinuität und eine örtliche Kontinuität zu dem, was dann mit der Solidarność ungefähr 10 Jahre später passiert. Also da ist das dann sehr eindeutig. 56 in Polen hat mit der Solidarność eigentlich nicht so viel zu tun. Also es gibt zumindest keine direkten Linien. Im Nachhinein können wir sagen, okay, irgendwie war das wichtig und es reiht sich ein in diese Aufstände gegen die kommunistische Herrschaft. Aber wir können da keinen jetzt direkten persönlichen Bezug zum Beispiel hinstellen zwischen den Beteiligten und so weiter. In Ungarn ist 56 natürlich schon auch sehr relevant für das Ende des Kommunismus und für die eigentlich Verhandlungslösung. Denn diese Gesellschaft ist danach natürlich traumatisiert und es gibt 89 eigentlich einen relativ sanften Übergang, mehr oder weniger, in eine neue Welt. Und das hat auch sprachlich andere Ausdrucksformen gefunden. In Ungarn spricht man zum Beispiel nicht von einer Revolution 1989, sondern von einem Systemwandel. Also statt des Wortes Forradalom benutzt man das Wort Rendszerváltás. Und das deutet schon darauf hin, dass es alles sehr graduell passiert ist, nicht? Und dass man extrem darauf bedacht war, dass sich sowas wie 56 mit dieser Eskalation der Gewalt auch nicht mehr wiederholt.
Das heißt, wenn ich mich jetzt aber hinstellen würde und sagen würde, in der Rückschau kann man im Grunde schon in den 50ern, in der DDR, in Polen und in Ungarn sehen, dass diese Systeme nicht funktionieren und die Menschen mit ihnen unzufrieden sind und dass es deshalb quasi zwangsläufig zur friedlichen Revolution oder eben auch nicht Revolution in Ungarn kommen müsste, musste. Das kann man eigentlich nicht machen. Das kann man höchstens von heute aus behaupten.
Genau, das kann man nur von heute aus behaupten. Der erste Teil Ihrer Gleichung stimmt natürlich. Ich meine, die Unzufriedenheit ist da. Die Faktoren der Unzufriedenheit, die bleiben eigentlich relativ gleich. Aber der letzte Schluss ist eigentlich unzulässig, zu sagen, es ist quasi deterministisch, hätte es mehr oder weniger in den 80er Jahren enden müssen. Allein schon deswegen ist das schwierig, weil diese Regime danach ja wieder eine Phase der Stabilisierung durchlaufen. Nicht? Also es gelingt in den 60er und 70er Jahren dieses Herrschaftssystem einigermaßen zu verankern, auch wenn es sicherlich niemals mehrheitsfähig war.
Aber jeder dieser Aufstände hat vielleicht dann in der Folge immer wieder so einen Stein aus der Mauer gerissen.
Ja, das kann man so sagen, aber trotzdem sind auch wieder Steine hinzugekommen. Also es ist für uns natürlich immer leicht zu sagen, 89 war unvermeidbar, aber selbst wenn Sie Literatur aus dem Jahr 88 oder noch Frühjahr 89 lesen, es gibt so gut wie keinen Beobachter des sogenannten Ostblocks, der 88, 89 sagt, dieses System wird in den nächsten 12 Monaten zusammenbrechen. Mhm. Also das ist halt eine sehr glückliche Wendung des Schicksals gewesen.
Die Geschichte dieses Ostblocks mit Startpunkt Volksaufstand in der DDR 1953 haben wir nochmal besprochen mit Max Trecker vom Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa. Danke fürs Gespräch, Herr Trecker.
Ja, vielen Dank.
Wir haben uns ja heute unter anderem Gedanken darüber gemacht, wie die DDR diesen 17. Juni gleich historisch umdeuten wollte. Ne? Also so von wegen, das hatte alles gar nichts mit den realen Bedingungen in der DDR zu tun, sondern das wurde angestachelt vom Systemfeind, also vom Westen. Aber Matthias, wir gönnen uns jetzt zum Schluss auch nochmal den Gedanken, dass dieser 17. Juni auch in der westdeutschen Geschichtsschreibung als Symbol gedient hat. Als Zeichen nämlich für die Unterlegenheit des Sozialismus, gegen den sich ja sogar die eigenen Leute wenden. Ne? Und deshalb wahrscheinlich jetzt auch nochmal Sprung ganz zurück, ganz zum Anfang, war er eben auch Nationalfeiertag im Westen, dieser 17. Juni, ein besonderer Tag.
Also etwas übertrieben gesagt, könnte man sagen, das war ein Feiertag für den Sieg des Kapitalismus über den Sozialismus. Und wenn man sich nur die nackten Zahlen ansieht, dann konnte man das auch so ein bisschen herleiten. 3,8 Millionen Männer, Frauen und Kinder sind von 1949 angerechnet von Ost nach West gegangen. Der Untergang der DDR natürlich 1989 war ein weiterer Beleg dafür. Aber es war auch eine Abstimmung, diese 3,8 Millionen, gegen das DDR-System insgesamt, gegen die Gängelung des Privatlebens, gegen die Manipulation von Wahlen, gegen die subtile Bestrafung von missliebigen Verhalten in der Schule, am Arbeitsplatz, an der Uni und so weiter. Aber das lag nicht nur am Sozialismus, sondern vor allem auch an der SED-Diktatur. Und im Gegensatz dazu wurde es uns im Westen relativ leicht gemacht. Es gab hier bessere Startbedingungen, gleichwohl es auch hier viele soziale Ungerechtigkeiten gegeben hat. Aber das wurde überdeckt von der insgesamt besseren ökonomischen Situation im Westen. Also, ich mache jetzt mal ein Phrasenschwein, auch im Westen war nicht alles Gold, was glänzt.
Danke für das Phrasenschwein. Dann kann ich nämlich direkt noch einen nachlegen. Alter Schwede, Matthias, nämlich.
Wow.
Freue ich mich auf nächste Woche. Danke dir für heute. Denn nächste Woche geht es tatsächlich mal nach Schweden. Genauer gesagt kommen die Schweden eigentlich zu uns und übernehmen die Ostseestadt Wismar. Was haben die Schweden in Deutschland gemacht und was für ein machtpolitisches Powerhouse war Schweden in den vergangenen Jahrhunderten? All das klären wir nächstes Mal, lange vor IKEA-Katalog und Büllerbü, dann hier in eine Stunde History. Markus Dichmann ist meine. Macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.